Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Andreas Ivanschitz. Freut mich ganz besonders. Großer Name im österreichischen Fußball. Wir werden sehr viel zu besprechen haben. Aber zuerst in eigener Sache, Andi. Du hast deinen Vertrag verlängert. Du bleibst Lola 1 und den Fans erhalten. Also die nächsten 2 Jahre auf viele Stammtische. Ist dir das ein Anliegen gewesen, das zu verlängern?
Ja, war mir ein großes Anliegen, weil ich mich in der Laola-Familie so richtig wohlfühle. Mit dir zusammen und immer wiederum mit interessanten Gästen sich unterhalten zu können, das ist eine Möglichkeit, wo man sich austauschen kann, wo man was dazulernen kann. Ich freue mich, dass Laola das Vertrauen mal weiter ausspricht und wir werden viele, viele interessante Gäste da begrüßen dürfen und immer wiederum schöne Gespräche haben.
Ja, da am Stammtisch oder wir gehen raus auch in diverse andere Location, wenn Gastmannschaften da sind in deren Hotels, werden jedenfalls weiter Stammtisch machen, meistens am Mittwoch. Aber bleiben Sie dran ebenfalls, es wird immer wieder am Mittwoch einen Stammtisch beim Andi Ogris geben. Andi Ivanschitz, große Ehre, dass du bei uns bist. Du bist aktuell bei der Vienna. Auch deswegen haben wir dich eingeladen, weil die Vienna natürlich in der zweiten Liga einen Top-Start hingelegt hat. 2 Spiele, 2 Siege. Du bist dort für den Nachwuchs, für die Ausbildung zuständig. Wie geht's dir aktuell bei der Vienna? Ist es zu merken, dass man richtig angekommen ist in der zweiten Liga?
Ja, zunächst vielen Dank. Danke für die Einladung. Haben mich sehr gefreut auf den heutigen Tag. Grundsätzlich sind wir super gestartet. Natürlich. Es ist immer mit ein bisschen Nervosität auch in die Saison gestartet. Du weißt nicht so richtig, bist Aufsteiger. Natürlich, Euphorie ist da, ganz klar beim Verein. Aufbruchsstimmung ist da und das Programm, der Spielplan ist ja ziemlich schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Aber die ersten 2 Partien mit 2 Siegen zu starten, ist, glaube ich, ideal für den Verein und somit freut man sich auf die nächsten Spiele.
Im Vorfeld der Meisterschaft habe ich den Markus Katzer getroffen, auch Tommy Loy und so. Jeder hat Angst gehabt vor der Auslosung, weil du startest gegen Blau-Weiß Linz, dann musst du zum FAC. Beide Vereine weiß man, wie gut sie performt haben in den letzten Jahren. Dann kommt jetzt auswärts St. Pölten zu Hause, dann auswärts Liefering, zu Hause Admira, also die ersten 5 Partien. Wenn du vor der Saison stehst, ist das schon... Sie haben jetzt mal 6 und das ist großartig. Ihr beide, das glaubt ja auch keiner, ihr beide seid Teamkollegen. Ihr spielt aktuell zusammen in einer Mannschaft, das muss man auch erklären. Copa Belay, glaube ich, ihr habt so ein bisschen eine Blutauffrischung. Du bist eher der alte Hase, das ist schon die nächste Generation, die nachkommt. Der Teamchef hat das gesagt.
Nein, wir schauen natürlich schon immer wiederum, dass wir ein bisschen frisches Blut in die Mannschaft reinkriegen und Junge, die noch leistungsfähig sein und so wie der Andi, der ist ja körperlich noch immer top beieinander.
Da gibt es aber schon die nächste Generation.
Laufmaschine. Und da schauen wir halt immer, dass wir was dazu holen. Was für die Leute auch interessant ist, weil es ja trotzdem noch immer schön, Andi beim Kicken zuzuschauen.
Ja, das glaube ich. Was mich auch gewundert hat, er hat mehr Länderspiele wie du. Wir haben selten jemanden da, der mehr Länderspiele hat wie du. 63, 64, schreib mir mal. 69 Länderspiele beim Andi Ivanschitz. Er hat auch mehr Tore geschossen, 12, du nur 11.
Ihr wart beide. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gar nicht reingeschaut, okay.
Ja, du hast ein Tor mehr geschossen wie er.
Ja, aber ich war ja kein Torjäger, ich war Vorbereiter. Ja. Du musst den Puls, dass eine Goal bei mir dazu reden.
Ja, nicht damit.
Du schon mal eingehen.
Verstehst du mich? Ihr habt beide in Spanien gespielt, Primera Division, La Liga. Du bei Levante, auch eine interessante. 2 Jahre gehabt, das erste Jahr sehr interessant. Du Espanyol. Also da sind schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Du warst sehr jung, sehr erfolgreich. 2003 schon Österreichs Fußballer des Jahres, 2005 mit Rapid Meister. Aber fangen wir mal an mit der Copa Belay. Ihr spielt gemeinsam in einer Mannschaft. Wie taugt ihr das mit dieser Mischung? Sehr viele Ex-Nationalteamspieler, Größen, die 10 Jahre älter sind wie du. Jetzt kommen ein paar Junge ein, ich habe gesehen, die Tobas und Hiddens und was sie, wer alle spielt.
Ich glaube, die Mischung ist super aktuell. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Ich meine, Andi, du hast jetzt nicht so positiv gesprochen über ihn, aber er ist jetzt, muss man wirklich sagen, viel fitter als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr.
Ich will nur das Foto sehen, schau dir die Dynamik an.
Ja, beim letzten Spiel schon aufgefallen in der Kabine, wo man dann auf einmal, ja, wow.
Also du kennst sein Sixpack.
Da sieht man mittlerweile, dass er auf sich achtet, auf den Körper achtet und auch mittlerweile du spürst ja auch viel mehr wie vorher. Ja. Ich meine, wir haben sogar schon das angefangen vor Corona eigentlich auch schon, die ganzen Spiele und so weiter.
Jetzt war 50 ist, muss man sagen.
Und ja, definitiv mehr Spielzeit und man sieht da, dass es einem viel mehr Spaß macht. Ja. Und das, da geht echt was weiter. Also von dem her ist es super, dass, und auch vom Schmäh in der Kabine, vom Miteinander. Ich bin schon ein bisschen eine Generation, die ruhiger war, ein bisschen altglatt, wie man oft sagt, ja, ein bisschen nicht so den Schmäh hat, ja, in der Kabine. Und die noch jüngere Generation wahrscheinlich noch weniger. Ja, ja. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, oder ich bin dankbar, dass man dann wirklich auch mit den Allstars da mitspielen kann. Und die Organisation, Team Copa Pelé, ist großartig, egal wo wir hinkommen. Werden wir gut empfangen. Es macht Spaß, Fußball zu spielen und auch, denke ich, den Zuschauern ein bisschen was zu bieten.
Super. Ja, das sehe ich auch. Ihr habt gute Auftritte, es sind immer sehr viele Fans da. Ihr feiert überzeugende Siege, muss man auch sagen. Also ihr seid auch sportlich sehr erfolgreich. Gute Mannschaft, gefällt mir. Ihr spielt in Eisenstadt am Feiertag, 15. Dann gibt es deine berühmte Bootfahrt, wo du ein bisschen auch tanzen wirst mit der Wesen und so. Überhaupt eine gemütliche Geschichte. Gibt es vielleicht noch die eine oder andere Karte? Oder wie?
Ja, es sind noch einige Karten sind noch über, weil man muss schnell sein, weil es ist... Der Vorverkauf läuft sehr gut und wir freuen uns drauf. Wir haben
von Thun
eine Riesenparty, ja, von Thun weg auf eine Riesenparty geplant mit Musikunterstützung. Der lustige Hermann kommt. Also es ist ein großes Rahmenprogramm und es wird sehr, sehr lustig.
Super, wir haben die letzte Saison und unseren Vertrag aufgehört mit der Maria Wolf, Damen-EM. Die Damen-EM ist vorbei. Heute haben sie einen neuen Teamchef in Norwegen gemacht. Die langjährige Teamspielerin hat übernommen, da hat es gestunken, nachdem Österreich gut gespielt hat und die Norweger heimgeschickt hat. Ja. Österreich hat gut performt, gegen den Europameister nur 1-0 verloren und eine richtig gute Partie gegen England gezeigt. Super gespielt gegen Deutschland, auch wenn die Deutschen dann 2-0 gewonnen haben, aber es war auf Augenhöhe. Uns hat ein bisschen der Abschluss gefehlt. Wir haben vorne keine gehabt, die richtig Tore macht. Also einen Toni Polster in der Frauennationalmannschaft hätte man gebraucht. Dann wäre das gut gelaufen. Dein Resümee zu der Damen-EM und auch deine, weil bei dir muss man ja sagen, deine größere Tochter, die spielt schon aktiv, die kleine ist vielleicht noch zu klein, aber Fußball ist im Hause Iwanschitz ganz großes Thema und auch die beiden Mädels sind richtig im Frauenfußball verfallen, oder?
Ja, und das erste Mal auch so richtig die EM gemeinsam mit der Tochter auf der Couch geschaut. Also das ist auch neu. Ja. Man merkt richtig, wie die Frauennationalmannschaft, welche Wirkung die auf Kinder hat. Und ich habe das wirklich dann auch hautnah miterlebt. Ja, sie sitzt dann erstens mal, hat sie gesagt, wann spielen sie heute? Ja, dann war schon
immer viel, sehr spät, neun.
Aber es war egal, ja, darf ich eh schauen, Papa, ja, logisch. Und dann sitzt neben der Tochter und merkst, wie die fokussiert da in den Fernseher reinschaut und quasi ihren Idolen zuschaut. Und diese Inspiration ist großartig. Und das ist für mich als Familienvater wunderschön. Ja. Sie spielt gern selber Fußball, hat jetzt die Vorbilder und das Turnier war großartig. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel drum herum reden. Das ist einfach wieder tolle Werbung gewesen für den österreichischen Frauenfußball. Und bei der Vienna muss man sagen, ist es auch ganz klar so, dass wir beide Bereiche haben. Wir haben den Frauenfußball, wir haben den Herrenfußball, wir haben den Frauennachwuchs, wir haben natürlich den Burschennachwuchs auch. Das heißt, bei der Vienna wird auch darauf geschaut, dass wir jungen Mädchen gute Ausbildung bieten und natürlich haben wir da auch schon eine Frauenmannschaft, die in der ersten Bundesliga ist.
Genauso wie bei der Austria.
Ja, also das ist schon auch eine gute Bühne auch für die jungen Mädchen bei uns und ich glaube, dass wir da auch schon eine gute Ausbildung im Mädchenfußball bieten können aktuell.
Weil du das ansprichst, da will ich auch fragen, was hat man 2017, nachdem die Riesen-Euphorie da war und Österreich im Halbfinale war bei der EM in Holland, dann war der Match ein bisschen ober, wie das dann in die Bundesliga gegangen ist. Man hat die ganze Euphorie nicht wirklich reinbracht in die Bundesliga. Gibt es da von dir ein paar Ideen, was man eventuell machen könnte, dass man dem mal vielleicht noch mehr schafft, dass man es in die österreichische Frauenbundesliga schafft?
Schwierig grundsätzlich. Ich glaube schon, dass das Wichtigste ist natürlich, ist die Frauennationalmannschaft. Wenn die für Furore sorgt, ja, dann hat man diese Aufmerksamkeit, diese Reichweite. Und ich glaube, im Fußball ist es ganz wichtig. Es geht um Marketing, es geht um Zuschauer. Und wenn das alles wächst, ja, dann ist auch die Bühne Frauenfußball interessanter für Sponsoren, für Partner und so weiter.
Admiral hat da schon viel gemacht. Also man
richtig.
Sollte
und das wird wichtig sein. Du brauchst starke Partner. Du brauchst auch finanzielle Unterstützung, damit das Ganze wachsen kann. Und da ist der Hebel anzusetzen. Beziehungsweise die beste Werbung ist einfach, wenn der österreichische Frauenfußball für Furore sorgt, was es ja
jetzt getan hat. Pölten dann auch in der Champions
League. Ganz genau. Auf Vereinsebene definitiv auch. Aber wie gesagt, ich bekomme das jetzt ein bisschen mit, weil bei der Vienna eben das Thema sehr, sehr wichtig ist und zu Recht auch wichtig ist. Aber direkt komplett involviert bin ich aktuell nicht, aber natürlich bekomme ich das so mit und wir versuchen bei der Vienna grundsätzlich, was die Ausbildung betrifft, da Hebel anzusetzen.
Damit ein Schritt weiter wie Rapid. Die sagen zwar, aber Rapid hat es noch nicht.
Quasi junge Mädchen auch in unsere Kampfmannschaft bringen. Das gleiche Ziel, was wir natürlich auch bei den Burschen haben.
Ich habe auf England als Europameisterschaft tippt, Europameister tippt, die Europameisterin tippt. Ich weiß nicht, was du tippt hast.
Ich glaube, dass England dabei war, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob...
Vierte hast du gerade im Semifinale, hast du da nicht gehört.
Nein, wurscht. Aber Resümee...
Genau, ich wollte
für die Frauen-Europameisterschaft. Also ich habe fast alle Spiele gesehen.
31
Abende. Ich war total begeistert, muss ich schon sagen. Aber du weißt das schon, ich bin Fan des Frauenfußballs seit langer, langer Zeit. Und es hat mich total begeistert. Unsere Mädels haben meiner Meinung nach viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Das, was man vielleicht kritisieren kann, wie hast du eh vorher schon erwähnt, dass wir im letzten Drittel dann nicht so konsequent waren, wie wir es sich gewünscht haben. Wir haben unsere Tormacherin Nummer 1, die Niki Piller, halt nicht so in Szene setzen können, wie sie es braucht. Deswegen ist am Ende des Tages halt nicht weitergegangen. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Also ich glaube schon, dass viele Österreicher das gesehen haben und gesehen haben, dass die Damen auch richtig gut kicken können. Und wenn du dann ausschaust, Österreich-Deutschland, da ist schon richtig Tempo und richtig Fußball drinnen. Und das Finale dann
in England-Deutschland
war ein absolutes Topspiel. Also da willst du nicht auf den Wecker gehen. Das
Zuschauer,
war richtig gut.
Das ist auch sie haben vier Spiele gehabt, viermal im Premier League-Stadion. Weil sie eben in Southampton, Brighton und dann Brentford und das Eröffnungsspiel natürlich überragend. In Old Trafford braucht man nicht reden.
Aber du sagst das ja richtig. Jetzt heißt es, auf diesen Zug aufspringen, nicht so wieder wie nach der 2017er Europameisterschaft, dass wir das wieder vorbeiziehen lassen und dieses Hoch, das wir jetzt mit dem Damenfußball haben, einfach so wieder ansinkt. Nein, jetzt heißt es, gerade von Seiten vom ÖFB,
da muss man
nachdenken, Präsenz. Wie man das auch in den Vereinen, ob das die Vienna ist, ob das die Austria ist oder irgendein anderer Verein, ob man da nicht ein bisschen unterstützen als ÖFB, mithilft, dass da wirklich was entsteht. Weil bei uns in der Akademie, und ich weiß, bei einer ist die Nina Burger bei der Vienna federführend dort für den Damenbereich. Da wird richtig gut gearbeitet. Bei uns ist die Maria Wolf, die richtig gut hackelt und richtig gut Tempo macht für den Damenfußball. Wir bringen, wir haben vorige Saison 8 Spielerinnen aus der Future League in die Kampfmannschaft gebracht. Das heißt schon was und das Interesse der Mädchen und Damen ist halt da. Und da müssen wir jetzt dranbleiben. Und da muss aber auch der ÖFB natürlich schon nachdenken, ob man da dann nicht die eine oder andere Möglichkeit bietet, um die vielleicht im Trainersektor irgendwelche Subventionen herstellt, wie es halt im Burschenfußball auch ist. Man muss es schon langsam anfangen gleichzusetzen, weil die Damen sehr viel investieren und richtig gut unterwegs sind.
Was du auch gesagt hast, im Frauenfußball ist ja, glaube ich, noch nicht so, in der Frauenbundesliga wie in der Herrenbundesliga, dass du einfach eine gewisse Anzahl von Nachwuchsmannschaften haben musst, um überhaupt die Lizenz zu bekommen. Die Vienna hat viele Mädchen und drunter auch einen Unterbau. Ihr habt einen Unterbau, aber das sollte wahrscheinlich in der höchsten österreichischen Frauenbundesliga auch so sein, dass zur Lizenzierung gewisse Infrastrukturmaßnahmen gehören und auch der Nachwuchs, die Mädels herangebildet werden müssen.
Nehme ich an, das. Ja, aber genau das ist es. Dort gehört einmal ein bisschen angestaubt. Im ÖFB und da muss man eigentlich nachdenken drüber und da muss man sich hinsetzen und muss man Strategie entwickeln. Weil, noch einmal, der Damenfußball hat sich extrem weiterentwickelt und deswegen sollte man auch wirklich ein großes Auge draus haben. Also wir bei der Austria, und da weiß ich es wirklich genau, wir schauen sehr auf die Damen und wir machen schon, dass wir da wirklich die pushen, weil es eine Möglichkeit ist, den Verein nach außen hin super darzustellen. Heute in der, wenn Erster, Zweiter wirst, bist du Champions League Quali und da ist schon was unterwegs. Nicht? Und das bringt ja der Marke Austria oder Wiener oder wie die auch immer heißen dann, oder jetzt ist Sturm dabei, das bringt ja was im Verein.
Ich hoffe, dass meine Wacker Innsbruck-Damen auch das so weitergeht. Bei Wacker Innsbruck
sieht es
lustig aus. Aber da hängt eben auch am Verein viel dran, dass dem Nachwuchsmannschaften, Frauenmannschaften alles hast. Habe mich heute in der Früh auch gefreut, wie ich aus dem Ausgang bin und du siehst das neue Austria-Plakat. Und auch da ist der Frauenfußball natürlich präsent und gehört dazu, wie alle anderen Sachen, die bei der Austria im Fußball dazugehören. wir haben auch eine Top-Mannschaft, weil die haben alle mehr Länderspiele wie wir. Das sind viele am 100er. Das ist eine sehr erfahrene, coole Truppe, sehr viele Legionärinnen. Also ich glaube, so stark wie es österreichische Frauennationalmannschaft derzeit ist, ist ein Traum. Das wird bei den Herren.
Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch alle noch kein Alter. Ja, die sind jetzt noch alle eigentlich im besten Fußballalter.
Ja. Die sind 27, 28, 29 Jahre. Stammspielerin, Torfrau, also
defensiv. Im Ausland.
Also super, wir werden uns den Frauenfußball weiter annehmen.
Natürlich.
Du sowieso. Wir werden auch immer wieder einladen und werden auch schauen, dass wir da eventuell Richtung TV-Vermarktung, Lizenzen, den ÖFB ein bisschen kitzeln, die Verantwortlichen holen. Also auch jemand, den man Stammtisch schon mal. Kommen wir zu dir, zur Vienna. Die Vienna hat, so wie die Austria zuletzt, auch nicht immer lustige Zeiten gehabt. Es war finanziell manchmal sehr eng. Dann hat man einen Plan gehabt, dann ist die Pandemie leider gekommen. Man hat es trotzdem durchgezogen, weil man starke Partner gehabt hat. Immuno United, Unica, du hast deine Sponsoren dabei, die bei der Vienna sehr wichtig sind, weil ihr einen neuen Präsidenten mit dem Swoboda habt, weil ihr mit dem Rolli Schmidt jemanden habt, der dort auch sehr viel frischen Wind einbringt. Jetzt ist man in der Bundesliga. Was ist eigentlich das Ziel? Was denkst du, wie geht der Verein weiter? Da muss man es jetzt mal konsolidieren und schauen, ein, zwei Jahre mal Infrastruktur und andere Sachen im Vordergrund haben, oder ist das Sportliche immer das Höchste?
Ich glaube, du sagst es richtig, es muss eine Balance sein und das war eins der ersten Dinge, was ich offen und transparent auch kommuniziert habe. Wir müssen schauen, dass wir nicht zu schnell sportlich wachsen, wir müssen auch schauen, dass die Infrastruktur mitwächst und du hast das auch angesprochen, zwei starke Partner, wir haben aber noch viele, viele mehr, die sich einfach dem Thema Vienna angeschlossen haben und auch dem Projekt Vienna angeschlossen haben. Und das ist, denke ich, eine gute Basis. Ja, das ist das Fundament. Und es hat sich infrastrukturell viel getan, auch in der Spielmanngasse, der jetzt der First Vienna Football Campus ist.
20. Da,
da haben wir schon umgebaut. Da ist jetzt, sage ich mal, für die beiden Kampfmannschaften, Damen, Frauen und der Herren, schon ein super Rasenplatz gebaut worden. Wir haben einen weiteren Kunstrasenplatz für den Nachwuchs bekommen. Das heißt, das schaut schon super aus. Infrastrukturell sind wir danach gezogen. Und wo es jetzt mit der ersten Mannschaft hingehen wird, wird man sehen. Es war jetzt einmal ein großer Sprung, glaube ich, von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Da aber ist man
wichtig,
gut, ganz, ganz wichtig. Das war auch ganz klar das Ziel. Ja, ganz klar das Ziel.
Und war nicht einfach, wie wir das letzte gesehen mit Schnipfing gehabt haben.
Vor allem mit der Pandemie nicht einfach. Ja. Es war auch nicht einfach, dann von der Wiener Liga in die Regionalliga aufzusteigen. Schnipfing war ein harter Gegner, ja, bis zum Schluss. Das war nicht einfach. Aber wie gesagt, das Ziel zweite Bundesliga ist jetzt mal erreicht. Ich glaube, da gilt es jetzt einfach, wie wir es schon getan haben, mal anzukommen, gut zu starten, Punkte zu holen, mal ein gutes Gefühl zu bekommen. Und darüber hinaus, glaube ich, der Verein hat das ja auch vorgegeben, gibt es ja diesen Fünfjahresplan und dann in den nächsten paar Jahren will man dann den Schritt in die erste Bundesliga schaffen. Und wie gesagt, dazu braucht es aber das Fundament, das ist der Nachwuchs, das ist die Infrastruktur und denke ich, wenn man da nachzieht, was wir ja tun und dafür bin ich jetzt vom Nachwuchs auch sehr, sehr dankbar, dass wir Leute auch im Präsidium von oben bis nach unten dabei haben, die das einfach auch sehen, erkennen und da auch nachhaltig denken, weil nicht schneller Erfolg, sondern die Basis zu schaffen und ich glaube, da sind wir auf einem super Weg und deswegen macht es auch für mich extrem viel Spaß, da mitzuarbeiten.
Das ist ja auch eine, und da haben wir gesagt, ähnliche Position. Du bist von der Austria für Scout und für den Nachwuchs. Du schaust Augerl vom Augerl. Ist bekannt, dass du ein gutes Augerl hast für junge Kicker, die was werden könnten. Die Vienna ist eine absolute Bereicherung. Wir haben es auch zuletzt gesehen beim Wiener Derby, bei dir in Floridsdorf quasi, beim FAC der Sieg. Also wie siehst du die Vienna in der Liga endlich wieder in der Bundesliga?
Naja, es war eher ein beschwerlicher Weg für die Vienna und sie sind dann richtig konsequent gegangen. Und jetzt sind sie einmal in der zweiten Bundesliga angelangt und das ist schon mal ein richtiges gutes Zeichen. Sie sind wunderbar eingestartet in die Sensation, in die Saison mit zwei eigentlich sensationellen Siegen, ne? Weil Blau-Weiß-Linz wird als Titelfavorit gehandelt. Der FAC hat voriges Jahr, glaube ich, gar nicht so viel Match verloren.
Also
ist es richtig schwierig gewesen, die ersten zwei Runden und trotzdem hat man 6 Punkte gemacht, vor allen Dingen zu null gespielt, ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kann das natürlich auch Eigendynamik nehmen, weil Selbstvertrauen wächst, man sieht, man kann auch die Top-Mannschaften schlagen. Klar ist die Auslosung mit St. Pölten daheim, Liefering auswärts, nicht die einfachste, aber wenn man so ein Tempo hat und wenn man so ein Selbstvertrauen hat, dann kann das einfach schon eine Eigendynamik nehmen und in die richtige Richtung gehen. Was gut ist bei der Vienna, und das gefällt mir richtig gut, ist, dass man infrastrukturmäßig, also am alten PSC-Platz,
ich kenne ein neues
PSC-Platz, jetzt ein First Vienna Campus, also richtig super, super Anlage hingestellt. Und
du hast ja, glaube ich, auch schon
bei Young gegen ja, das Beste. Der Rolli Schmidt, der hat, dieser Mann, der hat Visionen und verfolgt die dann aber auch. Und da muss die Vienna richtig happy sein darüber, dass sie ihn gekriegt haben, dass er die Rapid nicht genommen hat, sonst hätte er jetzt bei der Rapid sein, jetzt ist er bei der Vienna und zeigt der Rapid, wie es geht.
Ja, sehr gut. Dann sind wir schon einen Stock höher bei der Bundesliga. Also Vienna werden wir verfolgen, auch wenn im Cup das sicher erwatschen war zur rechten Zeit. Das hat auch nochmal wachgerüttelt, aber die Bundesliga, der Start in die zweite Liga war sehr gut. Der Bundesliga-Start war auch hochinteressant. Wir haben eine Salzburg, die bei Sturm verloren hat. Jetzt gehen die Europacup-Partien los. Also wir sind schon richtig drin in der neuen Saison. Ein Wort von dir zum Bundesliga-Start, was die Austria betrifft, was Salzburg betrifft und überhaupt, so wie die österreichische Bundesliga eine Etage höher gestartet ist?
Ja, also bei uns bei der Austria kann ich nur sagen, dass man natürlich, wenn du in der ersten Runde in Salzburg spielst, da ist natürlich, da kann man verlieren. Jetzt zweite Runde gegen den LASK daheim, war es vom Spielerischen her überschaubar, aber trotzdem nicht schlecht. Am Ende des Tages hat der Punkt ausgeschaut, aber wir müssen jetzt natürlich dahin schauen, einmal, dass wir dieses Minus in der Tabelle einmal vorher wegkriegen, weil wir mit 3 Minuspunkten gestartet sind. Da müssen wir mal schauen, dass wir wieder Anschluss finden an diese Plätze, wo wir halt kein Minus davor haben. Ja, Saisonstart war meiner Meinung nach ohne große Überraschungen, bis auf das, dass jetzt ein Sturm gezeigt hat, wie man Salzburg schlagen kann. Also das hat man schon, war schon beeindruckend, was der Christian Ilzer mit seiner Mannschaft da zu Werke gegangen, weil die waren dominant, überzeugend.
War gut. Nicht zu erwarten nach dem Liverpool-Spiel, nach dem Spiel gegen Eich. Also Salzburg hat auch wieder erwarten, wieder zusammengewürfelt.
Jeißle. Ich glaube, Salzburg hat Sturm ein bisschen unterschätzt. Das ist meine Meinung dazu. Und da hat sich gedacht, das wird auch so ein Selbstläufer. Irgendwann machen wir schon ein Goal. Aber Sturm hat richtig gut dagegen gehalten. Und auch nicht nur jetzt laufarbeitenmäßig oder zweikampfmäßig, sondern auch fußballerisch richtig gut dagegen gehalten, weil die haben eine Vielzahl an Chancen gehabt. Aber wenn man jetzt sagen muss, dass der Salzburg-Goalie sicher nicht seinen besten Tag hatte, aber am Ende des Tages ein verdienter Sieg für Sturm. Und jetzt ist es natürlich, das ist für die anderen Mannschaften in der Bundesliga natürlich ein bisschen ein Zeichen, Hoppe. Die sind nicht unverwundbar. Also das heißt jetzt, da wird ein bisschen was in Bewegung sein. Und die Mannschaften, wenn man jetzt meinen Erzfeind anschaut, aus der Vorstadt, der Andi, wird es ein bisschen besser. Siege. Zwei Spiele, zwei Siege, zweimal 1-0 weggeschossen. Das ist halt. Man steht mit 6 Punkten da. War so auch nicht zu erwarten unbedingt, weil ja die in der Vorbereitung habe ich schon das eine oder andere Mal gesehen, dass es ein bisschen holprig war bei den Grünen.
Auch das Europa-Gesch
gegen Tanz, jetzt ist okay. Man kann jetzt mit dem Saisonstart bei Rapid zufrieden sein, abwarten, was die Zukunft bringt.
Dein Resümee der ersten beiden Spiele, der Andi hat schon bis vieles ist gesagt, ähnlich, aber ähnlich. Die Rapid-Geschichte, wie siehst du dir? 2 Spiele, 2 Siege?
Ja, ideal, würde ich sagen. Ja. Ideal für Rapid. Ich glaube, es geht dann nicht auch nicht immer darum, ob du jetzt schön spielst oder nicht. Am Beginn ist es immer wichtig, auch zu punkten, ja, weil darüber bekommst du dann Selbstvertrauen, Sicherheit. Ja. Als wenn du jetzt gleich, so wie es die Austria mit den Minuspunkten, jetzt auch harte Situation. Ja, das ist einmal psychologisch ein Vorteil und sie sind auch im Europapokal weitergekommen. Grundsätzlich verfolge ich das natürlich. Ja, und ich bin ein riesengroßer Fan auch von Ferdinand Feldhofer. Ich kenne ihn natürlich persönlich, habe mit ihm gespielt viele Jahre. Er ist ein toller Bursch, ein toller Charakter auch. Wenn du mit ihm am Tisch sitzt und über Fußball diskutierst, dann weißt du, okay, der hat eine Ahnung, ja, der hat auch einen Plan. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er bei Rapid ist. Ich bin auch froh, dass er gut in die Saison gestartet ist, weil als Trainer wirst du auch daran gemessen, ja, wie du startest, wie viele Punkte du holst. Europapokal war sicher sehr, sehr wichtig, weil da haben sie sich schwer getan, ja, auch im Heimspiel schwer getan.
Du kannst nichts finden, da musst du
aber am Ende des Tages sind sie drüber gekommen, auch sehr, sehr wichtig.
Wird auch jetzt bei Neftchi so sein.
So ist es.
Nicht drüber kommen.
So ist es. Und Darüber hinaus natürlich mit den Erfolgen, dann kommt auch das Spielerische, dann kommt auch die Sicherheit, das Selbstverständnis dazu und denke ich einfacher dazu, als wenn du jetzt negative Erlebnisse hast. Also passt es im Moment, denke ich, bei Rapid ganz gut.
Was man aktuell sagen muss, Aiwu ist nicht mitgeflogen nach Baku, weil er bei Cremonese ist und die letzten Tests macht. Der wird um 4 Millionen in die Serie A wechseln. Demir ist Begehrlichkeiten weg nach Los Angeles. Der ist, geht vielleicht den Weg wie du in die Major League Soccer. Aber da gibt es ein paar Manager,
die. Aber ich war ein bisschen älter.
Die haben, ja, ja, du warst ein bisschen älter. Aber da gibt es halt ein paar Manager, die auch das Große sehen. Und es könnte in Los Angeles ein lukrativer Vertrag. Der ist bis Donnerstag noch offen. Also wird es in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich entscheiden, ob Demir bleibt oder nicht geht. Aber wie es den Legionären geht und was wir bei der Nationalmannschaft sagen, das machen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie kurz dran, wir machen eine Pause und kommen dann wieder am Stammtisch beim Andi Ogris mit dem Andreas Iwanschitz.
Jetzt?
Geht schon, ne?
So passt.
Das heißt, du lässt das vor und ich sag's nach.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Ah, okay.
Sehr gut.
Ah, mit reinschauen. Mal, warte, wenn wir da ein Klisch halten, wenn wir.
Das muss ich sagen, oder?
Boah.
Ich schau auch
Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Kann ich sonst vor Radlberger schon sagen?
Okay.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kann auf Berlinerisch kann ich euch das machen, aber.
Weil das wäre mal was anderes.
Ich schaue auch Liga 2.
Okay.
Weiter?
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei Laola 1.
Ja, machen wir nochmal.
Okay.
Da rein.
Da rein, was jetzt?
Ich schaue auch Liga 2.
Bei Laola 1. Oh mein Gott.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt hingeschaut habe.
Ich schaue auch
Liga 2. Die Admiral, zweite Liga.
Live bei Laola 1.
Viva la Liga 2.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Andreas Iwanschitz, der uns schon sehr viel erzählt hat über die Vienna, was sie vorhat in der Zweitligasaison, über den Frauenfußball, dem wir auch alle helfen wollen, weil er in Österreich wirklich stark ist und diese Euphorie von der Europameisterschaft in England auch in die österreichische Admiral-Bundesliga gebracht werden sollte. Und ja, jetzt reden wir auch ein bisschen über die Legionäre. Ich habe aufgehört mit Aiwu und Demir, die Rapid vielleicht noch verlassen können. Ist immer sehr schwierig für österreichische Mannschaften, weil das Transferfenster immer noch offen ist und du Qualifikationen spielst und oft einen Spieler gar nicht mehr einsetzen darfst, weil der neue Verein schon sagt, wir planen mit dem im Herbst, lass du die Finger davon. Macht es Sinn, sehr jung nach Amerika zu gehen? Ich meine, du bist ein Legionär, der sehr viel ausgekostet hat und sehr tolle Destinationen gehabt hat. Glyfada war herrlich zum Wohnen mit Panathinaikos. Ich kenne Glyfada bei den Olympischen Spielen 2004. Also wunderbare Gegend. Panathinaikos, ein großer Verein, dass die Mainz eine Riesenzeit erlebt. Warst du am Anfang, glaube ich, mit hast die Scorerliste lang angeführt, mit ja. Assist und Tore Tuchel dann erlebt und bist dann weniger erfolgreich beim Tuchel gewesen. Dann Levante, braucht man euch nicht sagen, La Liga, Primera Division mit Navas im Tor. Eine geile Zeit gehabt, das Jahr hat der Navas alles gefangen, was man sich fangen kann. Dann hast du noch einen Meistertitel gemacht mit Victoria Pilsen.
Und Seattle Sounders am
2018. Und dann warst du bei der Major League Soccer davor. Mit Seattle Sounders. Da hast du davor, ja. Da bist du einen Titel geholt, was geil ist, weil das ist, glaube ich, das stimmungsvollste Stadion und der ja. Sounders-Fan sei bekannt, das richtig Lärm machen. 0-0 im Finale und dann hast du im Elferschießen getroffen. Auch ein unvergessenes Erlebnis, glaube ich.
Wunderschön.
Und jetzt reden wir wieder MLS, der Demir, eventuell Los Angeles. Das ist eine andere Welt, Amerika, das ist ein anderes Gespür, das ist eine andere Meisterschaft. Passt der dorthin oder ist das viel zu jung? Wie siehst du solche Sachen? Aiwu und Demir.
Also Demir, jeder gute Fußballer passt in die MLS, ja, weil ich glaube grundsätzlich, dass die MLS sich da extrem weiterentwickelt hat. Ja, und schon zu meiner Zeit haben wir Riesenkicker in der Liga gehabt generell. Ja, da waren immer 3, 4, 5 Spieler dabei, Südamerikaner, sehr, sehr stark, europäische Spieler natürlich auch. Aber was ganz klar ist, es war schon damals 2016 bei mir so, dass sie dann vermehrt auf jüngere Talente schauen, ja, und jetzt nicht mehr so den 34-35-Jährigen holen wollen, ja, außer man heißt Bale und so weiter, das sind halt dann die klingenden Namen und das macht ja dann durchaus marketingtechnisch auch Sinn, sportlich auch natürlich. Aber sie wollen natürlich junge Talente locken und das gelingt ihnen immer mehr, weil die Liga attraktiver wird und denke ich auch der Fußball besser wird. Ob es jetzt beim Demir Sinn macht,
ja, war schon Barcelona,
was soll man da denken? Steht für mich ein großes Fragezeichen dahinter. So jung dahin zu wechseln aus meiner Sicht für seine Entwicklung würde ich eher Nein sagen.
Aiwu, wenn wir das auch noch beenden, was sagst du zum Transfer Aiwu in die Serie A? Aufsteiger Cremonese, eine schöne Stadt da in der Nähe von der Toskana, gut zum Leben alles, aber macht das Sinn oder ist es für Rapid auch wahrscheinlich gar nicht so schmerzhaft, weil es doch viel Geld reinbringt und damit man wieder ein bisschen feiner wirtschaften kann?
Die Frage grundsätzlich ist natürlich, bemüht man sich so stark und will man ihn halten oder sagt man, okay, es gibt eine Ablösesumme X, mit der wir super weiterarbeiten können und wenn der Spieler das will, dorthin wechseln will, ich glaube, dann wäre es in dem Fall für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und sehe ich jetzt grundsätzlich auch für Rapid sicher ein Geld, das sie da bekommen könnten, was ihnen gut tut.
Naja, da brauchen wir ja nicht diskutieren, so. Andi, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, wenn der Aiwu für kolportierte 4 Millionen tut ein Higgesel für ein Mineral. Ich stelle mich zur Verfügung, da kann sich auf meinen Rücken abhauen, ich für ein Mineral lobe. Das ist so. Da müssen wir halt aus Österreich oder Vereine in der österreichischen Liga, müssen wir uns einfach im Klaren sein, Ausbildungsliga, und wenn du so einen um das Geld verkaufen kannst, dann musst du ihn gehen lassen. Beim Demir bin ich ähnlicher Meinung. Ich denke, die MLS ist fußballtechnisch sicherlich, hat sie sicherlich gesteigert. Aber in dem Alter dort hinzugehen, würde ich nicht gut heißen. Ganz ehrlich, das ist für seine Entwicklung, glaube ich, nicht gut. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass ich meine, jetzt war ich in Barcelona, jetzt komme ich dann zurück zu Rapid. Man hat sieht aber auch, wie schwer es hat, sich bei Rapid durchzusetzen. Jetzt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, beim Thema habe ich immer ein bisschen so, der ist auf der Flucht. Der ist wieder Dr. Kimmel, der ist auf der Flucht. Der geht dort hin, überall nur weg von Rapid, weil sie aber anscheinend da nicht gelingt, sich durchzusetzen. Insgesamt in der österreichischen Liga ist er so. Wir haben ja auch gesehen, die Europameisterschaft der U17 oder U19.
Der Martin Czerny in der Slowakei.
Auch da war es schwierig für ihn.
Enttäuschend am Ende des Tages.
Am Ende des Tages war ich dann trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil man schon eigentlich
viel mehr Akzente von ihm erwartet hat.
Da haben wir ein bisschen weniger gesehen von ihm schon. Also, für meine Begriffe ist er auf der Flucht und
du brauchst ja, Entschuldige, aber du brauchst in dem Alter auch ein stabiles Umfeld.
Ich wollte gerade sagen.
Und du brauchst einfach das und ich, wir haben das eh schon gesagt, also ich glaube, ob dann L.A. das stabile Umfeld für ihn bieten
ruhiger
wird.
Dann.
Da bin ich mir nicht sicher.
Das, ich meine, in Österreich, in die Medien zumindest.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ja. Ob es dann ruhiger wird und stabiler wird für ihn, mag ich zu bezweifeln. Deswegen ja, wird man sehen, wie er sich entscheidet. Aber ich glaube, in Europa wäre er besser aufgehoben. Und vor allem, wo er mal wirklich regelmäßig spielt. Genau. Er braucht Spiele. Er muss im Prinzip jedes Wochenende auf dem Platz stehen. Nicht nur im Training. Er muss Stammspieler sein. Er ist ja auch quasi zu Barcelona gewechselt, ohne Stammspieler gewesen zu sein bei Rapid. Oder?
Ja, ja.
Er hat viele Einsätze gehabt, ja, ein Ding, aber so, dass du wirklich sagst.
So von der Bank kommt, die hat ihn gebracht, viel zu spät für viele Leute.
Ja,
viele
hätten
gern gesehen, aber das kann der Trainer entscheiden.
Das brauchen wir nicht diskutieren, aber Fakt ist, dass er halt noch nie so richtig in einem Rhythmus drin war, wo er eine Saison durchgespielt hat bei einer Mannschaft, 30, 34 Spiele durchgezogen hat und wirklich einmal bewiesen hat, ja, dass er es kann. Weil das Talent ist da. Er ist ein großartiger Kicker, unglaubliches Talent. Und ich würde mir wünschen, dass er da eben, wie gesagt, in ein stabiles Umfeld kommt und in einen Verein kommt, wo er wirklich regelmäßig spielt.
Sind wir bei dem Legionären? Du bist ein gutes Beispiel, weil es ist ja nicht einfach immer, ob man in Griechenland spielt und dann in Spanien spielt und dann in der MLS spielt und Deutschland bei Mainz über 150 oder fast 200 Spiele, keine Frage, dann noch in Tschechien. Jetzt haben wir sind ein bisschen weniger Legionäre in Deutschland, 23 haben wir aktuell. Low Lines hat eine große Geschichte von Pet Altmann, der das einmal alle zusammengeschrieben hat, wer spielt wo und wie. Es droht, dass wir keine mehr in England haben. Premier League ohne einen österreichischen Spieler. Weiß man nicht, was mit Grilic oder Kalajdzic, da sind noch ein paar offene Fragen. Spanien, seid ihr zwar einmal gewesen, aktuell fällt mir auch keinen ein. Italien wird wieder interessant, da haben wir den einen oder anderen und wird jetzt auch Aiwu sein. Wie seht ihr die ganze Legionärsgeschichte? Wie Österreicher rauskommen, wie wichtig ist es? Gibt es einen idealen Zeitpunkt? Oder so wie du sagst, man muss in Österreich durchbeißen, Stammspieler werden. Und ich wirf noch in die Runde, weil man Demir und Aiwu ansprechen. Da ist es komischerweise bei der Austria sehr ruhig, weil Braunöder, Huskovic, Jukic, das sind auch große Talente, die eigentlich fast mehr jetzt bei U19 Aufmerksamkeit erweckt haben und in den letzten Saison, die wurden aber langfristig gebunden und das Ruhr. Wird es da ruhig bleiben? Spielen die Saison? Ist es das? Eine Saison durch oder könnte auch noch was passieren?
Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass wir also jetzt nicht davon ausgehen, dass die Spieler also die Saison bei uns spielen. Aber wir kennen ja alle die Mechanismen am Transfermarkt. Da kann ein Tag vor Transferschluss noch irgendwas passieren. Also wir müssen schon darauf achten. Aber ich hoffe halt, dass uns die Spieler erhalten bleiben und dass wir diese Saison die alle noch bei uns sehen werden. Und dann muss man eh abwarten. Es kann ja schon im Winter was passieren. Ist ja, wie gesagt, der Transfermarkt ist, da kann eine Stunde vor Ende noch was aufpoppen und da muss man halt aufpassen. Genauso gut können wir sie verstärken auch noch.
Du wärst gern in Barcelona geblieben bei Espanyol, du musstest dann zurück nach Wien. Bei dir ist es anders, du hast da sehr viel auch ausgesucht, mit der Familie überlegt, was sagt die Frau, wie schaut es mit den Kindern aus, die sind dann in internationale Schule in Tschechien gegangen. Wie geht man sowas an, wie ist es als Familienvater, leichter im Ausland zu sein, ist es leichter als 19-Jähriger völlig unbedarft nach Amerika zu gehen? Lass uns ein bisschen teilhaben an deiner Gefühlswelt so als Legionär.
Also ich wäre auch gerne in Spanien geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Levante, speziell mit Valencia als Stadt, war wunderschön, die Familie hat sich wohl gefühlt und da sind wir gleich beim Thema, ja, die Familie muss sich wohlfühlen oder soll sich wohlfühlen und für dich als Fußballer, ich habe wirklich das große Glück gehabt, viele Stationen gehabt.
Auch mein Vater war schön, Athen.
In verschiedenen Ländern auch, ja, und wenn dann die Kinder dazukommen, wird es immer komplizierter, also es wird eher komplizierter als einfacher und am Ende des Tages, als Fußballer kommst du hin, du bist gleich in der Kabine, du bist in deinem gewohnten Umfeld, du kannst trainieren, du spielst, du findest schnell Anschluss. Bei der Familie ist es dann wieder ein bisschen komplizierter. Ja? In welche Schule gehen die Kinder? Wo finden die Kinder mal Anschluss? Die Frau, wie sieht es da aus?
Ja, du bist ja Nachbarschaft.
Du weißt ganz genau, wie schnell passiert das. Und das ist manchmal schneller gegangen, manchmal langsamer. Aber ich glaube, im Gesamtpaket haben wir uns eigentlich überall dann wohlgefühlt. Man muss natürlich da auch drauf schauen, dass das auch passt. Die Vereine zum Teil haben starke Unterstützung geboten. Also für mich war es extrem spannend und ich glaube auch für meine Frau, für meine Kinder extrem spannend, das Ganze so erlebt zu haben. Und ich bin unheimlich dankbar. Und das hat natürlich seine Vor-, aber auch seine Nachteile. Aber am Ende des Tages waren es großartige Erlebnisse und Erfahrungen, die wir da sammeln konnten.
Eine Geschichte ist auch immer, das ist zwar in Österreich auch, aber bei Legionären noch mehr, ein Trainer holt dich, ein Verein will dich unbedingt haben, dann läuft es gut und du hast wirklich überall hinkommen, bist am Anfang top performt, dann wird oft der Trainer getauscht, kommt ein neuer Trainer, neues System, neuer Manager irgendwas und dann wird es zwickt schon. Bei Levante war es ja auch das zweite Jahr, bist du mehr auf der Tribüne gesessen, bei Mainz, wo du eigentlich top performt hast lang, dann ist der Tuchel, hat ein anderes System gehabt, am Tuchel will auf der Bank gesessen. Also auch diese Trainerwechsel sind für Legionäre oft schwierig, oder?
Ja, du sagst das richtig, es ist natürlich, ja, die Trainerwechsel sind immer so eine Problematik, wobei beim Tuchel muss man sagen, lief es eigentlich die 4 Jahre hinweg gut, ja, bis sehr gut. Ja, er ist sehr, sehr früh Trainer geworden, das heißt, ich habe eigentlich fast 4 Jahre gehabt, eigentlich komplette 4 Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, er hatte dann immer wieder seine Ideen, seine Systeme, die er ausprobiert hat. Und er ist ein Trainer, der extrem gerne auch rotiert, ja, sehr gerne auch Dinge ausprobiert und einen ganz klaren Plan auch hat. Also mit Thomas Tuchel nach wie vor, und ich glaube, die Zeit bei Mainz war großartig.
Fünfter in der Bundesliga, beste Zeit.
Wir haben, ich glaube, einen Punkteschnitt, ich glaube, in den 4 Jahren, auch 5 Jahre, da gibt es die Tuchel-Tabelle, wo wir, glaube ich, Tabellenplatz 6 alle 5 Jahre zusammengerechnet eher mit Mainz gemacht hat, mit Mainz 05.
Er kennt nur die Schokotabelle,
mit oder? Mainz 05. Ja. Das ist schon beeindruckend. Bei Levante, weil du es auch angesprochen hast, bei Levante war es damals so, dass ich, glaube ich, in den 2 Jahren 3 Trainer hatte, okay. 3, 4 Trainer hatte und am Ende ging es dann auch darum, wird die Option gezogen, ich hätte eine gewisse Anzahl von Spielen machen müssen, automatisch, man kennt in Verträgen und dann habe ich die letzten, glaube ich, 2, 3 Monate nicht mehr gespielt, dann war für mich klar, dass ich weggehe, aber auch da waren
die ersten... Wie hat es dann MLS ergeben?
Die ersten 1,5 Jahre waren eigentlich überragend und wie gesagt, ich hätte eigentlich wollen, dass ich bei Levante bleibe und weil es einfach super schön und La Liga als Erfahrung top war.
Wäre ein Wechsel innerhalb Spaniens möglich gewesen? Oder war
es gab die eine oder andere Situation und Möglichkeit auch, da innerhalb der Liga zu wechseln. war ja dann auch schon über 30, ja, Anfang 30, und da gab es die eine oder andere Option, auch mit Zweitliga-Aufsteiger und so. Aber Seattle hatte schon Jahre davor versucht, mich zu holen, und da habe ich persönlich gesagt, nein, das ist mir noch zu früh, Nationalspieler und so weiter, das passt noch nicht. Und eben dann, nachdem es fix war, dass ich bei Levante nicht verlängere oder nicht bleibe, ist das nochmal aufgepoppt, und dann haben wir gemeinsam als Familie entschieden, das machen wir. Und es war eine super Entscheidung, weil wir dann im zweiten Jahr den MLS Cup auch geholt haben. Und MLS Cup ist dort die Meisterschaft. Das ist ja dieses Playoff-System. Und es war ein langer, langer Weg. Und du hast es auch gesagt vorher, Elfmeterschießen dann in einem Finale, wo du weißt, es geht um die Meisterschaft und nicht um einen Pokal, war dann schon ein großer Rucksack, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir da die besseren Nerven
haben. Also der Elfer läuft ja schon öfter noch ab.
Also jetzt natürlich im Positiven.
Ja, ja, klar.
Ich bekomme Gänsehaut und denke mir, wow, wie geil war der Moment. Aber es hätte auch anders sein können, wie man weiß im Sport. Ja. Das mit dementsprechend ist das etwas. Und auch diese Wertschätzung im Verein, das war auch der erste Meistertitel für die Seattle Sounders, die ja danach jetzt, glaube ich, noch 2-3 geholt haben. Das heißt, das ist schon ein Verein, der richtig, richtig groß ist, mit LA Galaxy gleichzustellen ist.
Wenn aber eines deiner wichtigsten Tore des Elfer.
Ja, ja, mit Sicherheit. Also wenn man das,
eines deiner wichtigsten ist ja Österreichs letzter Sieg bei einer WM. Das wissen wir auch, gegen die USA. Da schließt sich wieder ein Kreis, weil das war das letzte, leider der letzte Sieg einer österreichischen Nationalmannschaft bei einem WM-Turnier. Und da hast du uns zum Sieg geschossen gegen die USA in Italien.
Nein, das ist falsch. Falsch, lieber Peter, da muss ich dich korrigieren. Zum Sieg geschossen hat uns der Rodax Hartl.
Du hast 1-0 gemacht.
Nein, ich habe es 1-0 gemacht. Oh,
brennt. Man kennt
und der Rodax hat dann das 2-0 gemacht, okay. Dann haben wir das 2-1 gekriegt. Aber dann war
du warst am Sieg jedenfalls maßgeblich beteiligt.
Ja, und mit einem Mal weniger gespielt.
Genau, das Peter Hartner, der hat sich gerecht am Hickersberger, dass er endlich reingekommen ist. Aber glaubt nicht, er muss alle drei
Partien. Schulatner hat 36 Minuten die Rode geredet.
Ich erinnere mich. Ja, apropos Rot, du hast auch bei, muss ich auch sagen, nach 188 Sekunden in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob das je übertroffen worden ist oder immer noch.
Doch, okay, ich bin okay. Da nicht mehr.
Warst du der Schnellste?
Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht damals schon einer vor mir war, aber es gibt mittlerweile einige. Müssten wir jetzt nachschauen, ja, aber ich glaube, es gibt einige, Gott sei Dank. Also
188 Sekunden am Feld.
Und ich auch noch dazu. Ich habe in meiner ganzen Karriere das war die einzige rote Karte, und da habe ich nicht wirklich, das war sowieso ein Haxelstellen, eher ungewollt als gewollt. Passiert. Vor allem nach 2-3 Minuten.
Also 188 Sekunden, ja, das ist.
Man kann sich aber vorstellen, die Busfahrt, das war in Nürnberg. Ja. Du gehst dann halt rein, in der Pause bist dann natürlich schon duscht, sitzt halt so, entschuldigst dich tausendmal, der Trainer schaut dich gar nicht an, der Tuchel hat mich gar nicht angeschaut. Dann fahren wir die paar Stunden mit dem Bus heim, kommen an, und ich denke mir, endlich nach Hause. Ich war selber sehr enttäuscht und angefressen, logischerweise. Wir kommen noch einmal zusammen, und dann haben wir versammelte Mannschaft noch einmal richtig zusammenputzt, und du hast die Mannschaft in den Stich gelassen und so weiter. Also das war dann so eine Episode, die nicht sehr erfreulich war, aber auch das gehört dazu, die Busfahrt war nicht lustig.
Von das zeigt, wie bunt deine Karriere war, was du wirklich erlebt hast von Mainz.
Das war wirklich die einzige dann auch. Ja. Ich habe nie wieder nicht einmal Gelbrot bekommen.
Man bringt dich auch nicht mit Rot in Verbindung. Du, zum Abschluss nochmal, weil die Stunde ja wieder sehr schnell vergangen ist, aber wir müssen natürlich schon am Wort, ich würde auch noch gerne in die Glaskugel schauen, was der Europacup bringt, weil wir die erfolgreichste Saison ever hinter uns haben. Wir sind Nummer 8 in Europa mit in der UEFA 5-Jahreswertung. Jetzt schaut es sehr nach türkisch aus. Für euch Konya, Fenerbahce wirklich ein hartes Los gewesen. Rapid könnte Konyaspor kriegen. Salzburg hat noch keine Auslosung. Der WRC wird man sehen. Sturm, bin ich gespannt. Schaut nach Benfica aus. Sollten sie die Hürde Dynamo Kiew, die auch nicht leicht ist, schaffen. Also wie schätzt die Europacup-Geschichten ein, der Österreicher? Werden wir da wieder so gut performen letzte Saison?
Schwierig einzuschätzen, weil die Gegner trotzdem alle sehr stark sind. Also vor allen Dingen für Austria, wenn Fenerbahce richtig gut unterwegs ist, dann ist das schon eine Top-Mannschaft. Aber die Karten werden immer neu gemischt. Und wir haben vorige Saison haben wir richtig gut performt im Europacup. Warum soll das heuer nicht passieren? Ich glaube, dass wir alle in der Lage sind.
Siehst du das ähnlich?
definitiv, ja.
Europacup sind die Feiertage für jeden Spieler.
Ja, ja, definitiv, das sind Highlights.
Donnerstag, Sonntag mag man auch gern, weil da tun wir nur regenerieren, spielen.
Absolute Highlights und ja, es wird auch viel von der Tagesform abhängen, ja, auch vom Gegner. Und am Ende des Tages, letztes Jahr haben wir sehr, sehr gut performt. Ich wünsche es natürlich den österreichischen Vereinen, dass wir so weit wie möglich kommen, logischerweise. Und dass wir mehr oder weniger
zwei Auswärtsspiele.
Ja, zweimal Fenerbahce. Man sollte alle Austria-Fans bitte Karten kaufen schon jetzt für das Spiel, sonst wird es am Verteilerkreis eher türkisch.
Die Stimmung wird laut.
Ist aber auch eine Überleitung zu unserem letzten Themenkomplex, das ist das Nationalteam. Da haben wir eigentlich mit dem Rangnick richtig, wow, super, das Spiel gegen Frankreich und gegen Dänemark und Kroatien, die Gruppe, die schwer ist in der Nations League. Jetzt haben wir im September vor der Brust, wir müssen zu Hause gegen Kroatien spielen. Und du warst ein Spieler, der die Europameisterschaft, die Heim-Europameisterschaft gespielt hat. Du warst, was es gegen Kroatien im Happelstadion. Das kann auch zum Auswärtsspiel werden und es werden wieder sehr viele Kroaten bei dem Spiel sein. Da müssen wir nach Frankreich, aber so wie jetzt die Stimmung rund ums Nationalteam ist, ist eine Aufbruchsstimmung da und das, glaube ich, Rangnick, Nationalteam, das passt gut und auch bei dem Spiel hofft man, dass es für Österreich ein Heimspiel wird.
Ja, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass wir in der A-Liga sind. Ja, das sind halt Top-Teams. Yeah. Das sind schwierige Spiele.
Kroatien, Dänemark, Frankreich, besser geht.
Wir haben positiv überrascht gegen Frankreich zu Hause. Aber dass du dann gegen solche Nationen auch Probleme hast und vielleicht dann nicht jedes Spiel gewinnst, war auch klar.
Aber die Stadien sind wieder voll. Wir haben wieder Euphorie da. Das hat zuletzt gefehlt.
Das ist ein entscheidender Punkt. Das habe auch ich so wahrgenommen, meiner Meinung nach. Und das ist auch so eine Euphorie da. Und ich hoffe, die bleibt bestehen. Ich hoffe, dass die Leute nach wie vor gerne ins Stadion kommen und unser Nationalteam sehen. Das ist das Wichtigste. Und das war auch für mich persönlich, aber auch für dich persönlich, wenn du fürs Nationalteam spielst und das Happelstadion voll ist, das ist, da gibt es nicht viel drüber. Ja.
Also, aber Braus ist mal garantiert, gegen Fenerbahce wird das Stadion voll sein. Es hatte gleich Überlegungen, die Fans haben gleich geschrieben, da müssen wir ins Happelstadion gehen, das kommt nicht in Frage, man bleibt natürlich. Aber das ist, wie der Andi sagt, Pandemie vorbei, Stadion wieder voll, die Atmosphäre, die Stimmung bei dem Match, die macht es aus dem Fußball.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir die Fans wieder und Gott sei Dank, man merkt es ja an die Zuschauer zu, also das ist schon alles sehr positiv. Das Nationalteam, waren wir nicht reden, haben teilweise sehr gut performt, teilweise vielleicht ein bisschen weniger gut, aber auch das ist normal. Aber jetzt werden wir mal schauen, was dann jetzt im Herbst bei den Länderspielen passiert. Und ich drücke natürlich allen österreichischen Teilnehmern im Europacup, müssen wir die Daumen drücken und müssen schauen, dass wir sie so gut wie möglich unterstützen, als Publikum, als Zuschauer, als Fan.
Gut, ich werde als Moderator versuchen, euch einmal zu unterstützen und werden wir ein Match der Copa bei Leon schauen, weil euch beide in einer Mannschaft zu sehen, habe ich auch noch nicht gehabt, das fehlt mir noch, das will ich machen. Und ansonsten wünsche ich euch alle, ich möchte dem Andi natürlich danken, dass du gekommen bist. Bin auch gespannt, wie deine Karriere weitergeht, jetzt vom Nachwuchs- und Ausbildungschefleiter bei der Vienna, was da noch alles kommt, aber bin durchaus optimistisch, dass wir das ein oder andere sehen werden. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche mit viel Europacup, der WRC, Sturm und Rapid sind im Europacup-Einsatz. Die zweite Liga, nicht zu vergessen, auch bei Low Lines, Sonntag 10.30 Uhr. Aber die Vienna spielt schon am Freitag am Abend, großer Schlager gegen St. Pölten. Bleiben Sie gesund, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Danke, Andreas Ivanschitz.
Vielen Dank auch.